ARD Sounds.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Es ist dunkel und die Lichter der Straßenlaternen fliegen schnell an uns vorbei. Zwei Freundinnen und ich sitzen im Auto. Die Stimmung ist ernst. Eine der beiden erzählt, dass ihr Schwiegervater Lungenkrebs hat. Aber es ist der Halbsatz danach, an dem ich hängen bleibe. Sie sagt, dass Lungenkrebs die Krebsart mit der geringsten Überlebenschance sei. Eine gute Freundin würde jetzt ihr Beileid bekunden und fragen, wie es ihr damit geht. Und was mache ich? Ich recke meinen Kopf vom Rücksitz nach vorne und korrigiere sie. Naja, sage ich, eigentlich ist der Krebs mit der geringsten Überlebenschance Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mein Name ist Viktoria Maziniak und ich bin Besserwisserin. So wie Sie, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, vielleicht ja auch.
Wir alle sind in Situationen immer wieder mal Besserwisser, Besserwisserinnen und wir lieben es auch. Und wir wollen alle glänzen.
Evelyn Sumhammer, Wirtschaftspsychologin, Psychotherapeutin und Autorin des Buches Nörgler, Besserwisser, Querulanten. Wie sie schwierige Menschen zielsicher steuern. Und natürlich ist auch sie eine.
Unbedingt bezeichne ich mich als Besserwisserin. Ich mache Besserwisserei.
In dieser Radio-Wissen-Folge gehe ich den Fragen nach, was für Beweggründe können hinter Besserwisserei stecken? Ist Besserwisserei wirklich zwangsläufig was Schlechtes? Und warum fällt es uns so schwer, Unrecht zu haben? Geben Sie es zu, Sie haben auch gerne Recht. Hören Radio Wissen, um zum Beispiel etwas Neues über Bauchspeicheldrüsenkrebs zu lernen, um dann beim nächsten Familienessen nonchalant mit dem Wissen zu glänzen. Und das ist zutiefst menschlich. Denn unser Gehirn ist so programmiert, sagt Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck. Er beschäftigt sich damit, wie Menschen lernen, denken und die Welt verstehen.
Man muss sich das Gehirn ein bisschen vorstellen wie so ein Vorhersagesystem. Es wird permanent prognostizieren, wie etwas ist. Der Fachbegriff dafür lautet Predictive Coding. Also man sagt immer voraus, was als nächstes passieren könnte. Und wenn das jetzt zutrifft, dann gibt es uns ein gutes Gefühl, eine Bestätigung. Und dann freut uns das. Letztendlich, wenn wir sehen, dass wir Recht haben, ist das der Beweis dafür, dass wir eine richtige Vorhersage gemacht haben und dass wir offenbar in einer konsistenten Welt leben.
Recht haben fühlt sich für das Gehirn so ähnlich an, wie ein Stück der Lieblingsschokolade zu essen. Es aktiviert zentrale Bereiche des Belohnungssystems. Wir leben aber nicht nur in einem Körper, der uns fürs Recht haben belohnt, sondern auch in einer Gesellschaft, in der unser Wert als Mensch an sein Wissen geknüpft zu sein scheint.
Das größte Tabu unserer Gesellschaft ist wahrscheinlich die Dummheit. Weil die Dummheit ist in einer Welt, in der Informationen und Wissen so wichtig geworden ist, ein extrem harter Vorwurf. Man ist quasi unwert, sich in einer Informationswelt richtig zu bewegen, wenn man dazu nicht in der Lage ist, weil man eben zu dumm ist. Kein Wunder, denn wir kommen aus einer Gesellschaft, in der das, was Menschen vorher ausgemacht hat, körperliche Arbeit, abgelöst wurde. Wir hatten Maschinen, die dafür gesorgt haben, dass das, was Menschen gut können, auf dem Feld arbeiten oder weben oder irgendwas herstellen, das ist alles übernommen worden. Was blieb übrig? Es blieb übrig, dass wir besser denken. So, und derjenige, der jetzt am besten denkt, das ist mehr oder weniger der erfolgreichste Lebensentwurf in einer Gesellschaft, die von Informationen geprägt ist.
Eigentlich müsste Besserwisser und Besserwisserin dann doch ein Kompliment sein. Wir lernen etwas, wir werden klüger, profitieren davon. Trotzdem ist der Begriff in so gut wie allen Ländern, Kulturen und Sprachen negativ konnotiert. Fast schon eine Beleidigung. Im englischsprachigen Raum ist es der Know-it-all, im Polnischen der Wszystko wiedzące und im Spanischen heißt er Sabelo todo. Das kann mehrere Gründe haben. Einer liegt laut Neurowissenschaftler Beck in unserer Kultur.
Wir gerade in der europäischen Kultur oder auch in unserem Kulturraum legen sehr viel Wert darauf, dass wir eine Gesellschaft haben, die nicht zu unterschiedlich ist. Fachbegriff dafür wäre Tall Poppy Syndrome. Das kommt aus dem Angelsächsischen, was so viel bedeutet wie wenn Sie an einem Blumenfeld vorbeigehen und sehen eine gleichmäßige Blumenwiese und eine Blume steht oben raus, dann muss diese eine Blume abgeschlagen werden, damit man wieder ein schönes Bild hat. Und deswegen Menschen, die jetzt, sagen wir mal, ihr Besserwissen so raushängen lassen, können deswegen kulturell ein bisschen anecken und machen sich deswegen unbeliebt, weil sie genau diesen, ja, so eine Fallhöhe erzeugen oder auch so einen Kontrast zum Rest der Gruppe.
Ein weiterer Grund, warum Besserwisserei negativ konnotiert ist, ist wie so oft der Ton. Also die Art und Weise, wie das Wissen kommuniziert wird. Besserwisser ist nämlich nicht gleich Besserwisser, sagt Psychotherapeutin Sumhammer. Sie unterscheidet zwischen dem toxischen und dem wahrheitsliebenden Besserwisser.
Also für mich gibt es Menschen, die haben in sich ein ganz hohes Bedürfnis nach Wahrheit und Korrektheit und leben das in Form von Besserwisserei. Das ist diese Form der Besserwisserei, wo Menschen sagen, pass auf, dass du nicht etwas übersiehst. Pass auf, dass du nicht einer Halbwahrheit hinterherlaufst. Und ich glaube, dass das jetzt in Zeiten von Social Media Fakes ganz wichtig ist, weil selbst die Art der politischen Manipulation immer stärker wird. Und es braucht einen Gegenpart zu den Informationsmanipulationen, die wir im Moment ja großflächig erleben.
Besserwisserei ist also per se erstmal nicht schlecht. Auch wenn die wahrheitsliebende Besserwisserei einen ebenfalls zur Weißglut treiben kann. So wie bei meinem Freund und mir. Zu meinem 26. Geburtstag habe ich mir von ihm einen Ring gewünscht. Als ich das verpackte Geschenk auf dem Tisch sah, wusste ich, das ist definitiv kein Ring. Mein Freund hatte mir eine ergonomische Maus fürs Homeoffice geschenkt. Ich kann nicht leugnen, dass ich ziemlich enttäuscht war. Das Geschenk reihte sich ein in die Liste von Sätzen wie: Du sitzt falsch, der Stuhl muss höher gestellt werden, deine Unterarme müssen einen rechten Winkel zum Oberarm ergeben, wenn du auf der Tastatur tippst, du musst das Licht anmachen, das ist sonst schlecht für die Augen und.
Hallo, hi, ich bin ein toxischer Besserwisser. Lernt ihr gleich noch, was Leute wie mich ausmacht. Ich weiß es natürlich schon. Wenn ich der besagte Freund wäre, also ich würde jetzt hier reingrätschen und fragen, und ich hatte recht, oder?
Auch wenn ich zu Beginn innerlich meine Augen verdreht habe, weil, ich meine, wie kann man bitte falsch sitzen? Er hatte recht. Und jetzt, Jahre später, bin ich dankbar und sehe den Unterschied. Die ersten Kolleginnen beschweren sich über Rückenschmerzen und Schmerzen im Handgelenk. Das kann mir mit meiner ergonomischen Maus erstmal nicht passieren.
Seht ihr, es lohnt sich, auf uns Besserwisser zu hören.
Warum es uns Menschen so mitnimmt, wenn wir korrigiert werden, dazu gleich mehr. Neben dem wahrheitsliebenden Besserwisser gibt es noch den sozial unverträglicheren, toxischen Besserwisser. Den haben wir gerade schon gehört. Den erkennt man an folgenden Punkten.
Erstens einmal ist das ganz wichtig, der Tonfall. Wir spüren intuitiv, wenn ein Besserwisser uns dominieren will. Das zweite ist, ein unangenehmer, toxischer Besserwisser ist eine Person, die uns in jeder Situation belehrt. Und zwar unabhängig davon, ob die Person wirklich Wissen zu einem Thema hat. Weil der Grundtenus des toxischen Besserwissers ist, ich will dich belehren, du bist kleiner als ich. Also es ist immer ein Gefühl der Dominanz und für mich auch das Gefühl, dass ein Dialog nicht möglich ist, dass mein Input weder gewünscht ist noch gewollt ist und es gar nicht mehr um das Thema geht.
Und den toxischen Besserwisser, der oft gar nicht so viel mehr Wissen hat, uns aber trotzdem belehren will, den kennen wir doch alle. Wir sind mit ihm verheiratet, haben ihn als Onkel oder als Nachbarin, Bruder oder Arbeitskollegin. Warum tun die das? Was sind ihre Beweggründe?
Der Hintergrund ist immer im Selbstwertgefühl zu sehen, weil ein Mensch, der einen balancierten Selbstwert hat, muss nicht ständig beweisen, dass ich gut bin, dass ich kompetent bin, dass ich Expertin bin, sondern ich weiß es für mich. Und ich kann dann auch gut hinschauen, wo habe ich denn meine Lücken in der Kompetenz? Wo habe ich meine Lücken im Wissen? Und das kann eigentlich nur eine reife, balancierte Persönlichkeit, die sich selber nicht angegriffen fühlt, wenn sie erkennt, ich bin nicht allwissend.
Und natürlich spielt auch die Erziehung eine wichtige Rolle.
Und was ich nicht unterschätzen würde, ist gerade bei der Besserwisserei der Einfluss der Lehrer und Lehrerinnen. Weil wenn wir Kinder immer nur loben, wenn sie etwas gut machen, besser wissen, dann forcieren wir die Besserwisserei. Wenn wir den Kindern aber auch die Legitimation geben, zu sagen, Fehler ist ein Teil des Lebens, was lernen wir daraus, wie gehen wir damit um, dann wird der Fehler positiver besetzt.
Fehler positiv besetzen und Fehler bzw. Unrecht haben als etwas sehen, aus dem wir lernen können. Das sagt auch Dr. Henning Beck. Und er muss es wissen. Er ist Neurowissenschaftler, Buchautor und Podcaster im Podcast Duell der Besserwisser mit dem amtierenden deutschen Quizmeister Sebastian Klussmann.
Meistens lernt man mehr aus den Momenten, wo man nicht recht hat. Und das ist auch gut belegt, wenn man nämlich eine Vorhersage macht und man täuscht sich, die Wirklichkeit ist anders als prognostiziert, dann kann aus diesem Unterschied ein Erkenntnisgewinn erwachsen. Und das ist letztendlich das, was uns vorantreibt, weshalb Menschen übrigens auch an negativen Nachrichten interessiert sind als an positiven Nachrichten, weil aus einem Autounfall kann ich mehr lernen als aus 10.000 unfallfreien Autos. Und genau diese Fähigkeit, quasi aus dem Widerspruch zu lernen, ist genauso wichtig, um besser zu werden. Also letztendlich ist die Frage, willst du besser sein oder willst du besser werden?
Ich für meinen Teil will besser werden. Aber wie geht das? Hilfreich wäre es auf jeden Fall, nicht direkt beleidigt zu sein, wenn mich jemand korrigiert, sondern die Korrektur, den Tipp, zu reflektieren und anzunehmen und zu akzeptieren, dass ich nicht allwissend bin. Gar nicht so einfach. Warum fällt es uns Menschen so schwer, Unrecht zu haben bzw. korrigiert zu werden?
Also es kann passieren, dass man sich vorher exponiert hat, dann kommen solche Sachen wie Scham oder auch eine Form von gesellschaftliche Ächtung kann dann entstehen, wenn man falsch lag und man hat vorher die Erwartungen geweckt und erfüllt sie nicht. Dann kann das dazu führen, dass man auch gesellschaftlich stigmatisiert oder ausgegrenzt wird. Das kann passieren. In aller Regel ist es so, wir müssen versuchen, unser Weltbild konstant zu halten. Und wenn wir jetzt überrascht werden und wir haben nicht recht, dann können zwei Sachen passieren. Entweder wir fangen an, unser Weltbild anzupassen und ändern uns selber. Das ist die positive Art, damit umzugehen. Oder die zweite Art ist, das abzulehnen. Beides ist im Gehirn messbar.
Selbst Fakten ablehnen. Das tun wir insbesondere bei Themen, die uns emotional wichtig sind oder etwas mit unserer Identität zu tun haben. Das zeigt auch eine amerikanische Hirnstudie rund um das Forscherteam von Jonas T. Kaplan aus dem Jahr 2016. Da wurden Versuchspersonen mit ihren gegensätzlichen politischen Überzeugungen konfrontiert. Zum Beispiel wurde im Vorfeld gefragt, bist du für oder gegen Abtreibung? War eine Testperson für Abtreibung, bekam sie gut begründete Gegenargumente.
Auch wenn man im Angesicht von solchen faktischen Gegenbelegen, wenn man damit konfrontiert wird, wird das Gehirn dann nicht dazu übergehen, die aufzunehmen, sondern das Gehirn aktiviert Areale, die eher so für, tatsächlich so für Vermeidung, aber auch so für eine konstante Weltsicht zuständig sind.
Wir alle sind mal besserwisserisch. Die einen mehr als andere, mal mehr auf die wahrheitsliebende Art und mal mehr auf die toxische Art. Und was wir auch alle gemeinsam haben, unser Gehirn mag es, wenn wir recht haben. Und es mag nicht, wenn andere Besserwisserinnen uns korrigieren bzw. unser Weltbild ins Wanken bringen. Auch dann nicht, wenn sie uns mit plausiblen Argumenten konfrontieren. Aber in der Realität sind es eben oft nicht die Besserwisser mit den vernünftigen Argumenten, sondern die Leute, die ihr Wissen überschätzen. Paradoxerweise überschätzen gerade unwissende Menschen oft ihr Wissen. Ihnen fehlt nämlich die Fähigkeit, ihre eigene Inkompetenz zu erkennen. Kompetente Menschen hingegen unterschätzen ihre Fähigkeiten eher. Ein Effekt, den die Sozialpsychologie den Dunning-Kruger-Effekt nennt.
Also dieser Dunning-Kruger-Effekt, wo Menschen glauben, dass sie kompetenter sind, als sie wirklich sind, ist, glaube ich, das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, dass wir in unserer Leistungsgesellschaft sehr oft faken, um anerkannt zu sein. Und manchmal geht das so weit, dass man selber gar nicht mehr weiß, was ist jetzt gefaked und was nicht, weil das Ziel zu glänzen, zu überzeugen, so viel mehr Bedeutung hat, als sich selber zu überprüfen.
Auch ich zähle mich manchmal zu den Fakern. Also die, die eigentlich keine Ahnung von Bauchspeicheldrüsenkrebs haben, beim nächsten Gespräch aber wissend nicken werden und den einzigen Fakt sagen, den sie dazu kennen. Nämlich, das ist übrigens die Krebsart mit der geringsten Überlebenschance. Ja. Aber wie entlarve ich so einen Besserwisser, der sein Wissen maßlos überschätzt?
Die beste Strategie ist dazu, sie nach Erklärungen zu fragen. Sie können selbst die einfachsten Sachen in ihrer Umgebung nicht erklären. Sie können nicht erklären, wie ein Schlüssel in ein Schlüsselloch fährt und was dann in diesem Zylinder passiert, weshalb ein Schloss aufgeht. Erklären Sie mal, warum in einer Toilette das Wasser irgendwann aufhört zu laufen. Die allereinfachsten Sachen in unserem Leben können wir gar nicht mehr erklären. Das psychologische Phänomen dahinter nennt sich Illusion of Explanatory Depth, die Illusion der Erklärtiefe. Viele Menschen stellen sich vor, sie haben die Welt im Griff und dann gehen sie sehr mit breiter Brust durch die Gegend und erklären die Welt, ja. Und dann, wenn man 2-3 Mal nachfragt, wie ist denn das genau? Nach 2-3 Nachfragen wird man feststellen, wenn man nicht einen Top-Experten auf diesem Gebiet hat, wird man feststellen, man kommt an Grenzen.
Und dann gibt es 2 Möglichkeiten für den Besserwisser oder die Besserwisserin, sagt Beck.
Da sehen Sie, haben Sie einen wahrhaftigen Besserwisser, der wirklich am Wissen interessiert ist, oder haben Sie einen toxischen Besserwisser, einen Klugscheißer? Jemand, der wirklich am Wissen interessiert ist, wird dann uneitel sagen, oh interessant, da muss ich mal genauer nachschauen, ja, und er wird es als Ansporn nehmen, sich zu verbessern. Und wenn Sie einen, sagen wir mal, Klugscheißer haben, einen toxischen Besserwisser, der wird dieses Gespräch dann abbrechen oder es selber als Vorwurf sehen. Ob Sie jetzt genuin ein Interesse an Wissen haben, entscheidet sich immer daran, wie man damit umgeht, wenn man selber etwas nicht weiß.
Regel Nummer 1 im Umgang mit Besserwissern: Nie sagen, du bist ein Besserwisser oder eine Besserwisserin. Immer nur sagen, ich empfinde dein Verhalten als Besserwisserei. Wir sind nämlich kritikfähig, wenn es um Verhaltensweisen geht, weil wir intuitiv wissen, ein Verhalten kann ich ändern. Wenn du aber eine Persönlichkeit auf ein Merkmal reduzierst, zum Beispiel, du bist ein Besserwisser, dann fühlt sich die Person so angegriffen, dass sie in den Widerstand gehen wird und dich entweder bekämpfen wird oder sich zurückziehen wird.
Auch ich kenne das Gefühl, dass mein Freund und ich uns gegenseitig bekämpfen wollen. Ein Beispiel. Ich erzähle meiner Mutter mit breitem Grinsen von einem unserer ersten Treffen während der Schulzeit. Und wie ich nun mal bin, schmücke ich die Geschichte hier und da etwas aus und sage gerade, dass er damals extra eine Stunde mit dem Bus gefahren ist, nur um mit mir frühstücken zu gehen. Er unterbricht mich und sagt, das stimmt so nicht. Ich habe 40 Minuten gebraucht.
Also die positive Form des Besserwissens im Sinne, ich bin wahrheitsliebend, hat eine große Herausforderung. Im Privaten ist es für mich eine ganz andere Rolle zu sagen, ich kenne jetzt zu einem Thema viele Quellen, viele Wahrheiten und ich höre einer Diskussion zu oder einem Gespräch zu und spüre, das ist ja gar nicht richtig. Und da ist es ganz wichtig, private Gespräche haben nicht immer das Ziel, sich über die Wahrheit auszutauschen. Und private Gespräche dienen oft dazu, Verbundenheit herzustellen über Gespräche, völlig egal, was man spricht. Weil wenn man im Privatleben immer das Gespräch auf die korrekte Ebene heben will, glaube ich, dass man die Gemeinschaften verliert. Weil das ist zu anstrengend für die Menschen.
Im beruflichen Kontext sieht das mit dem Besserwissen nochmal etwas anders aus, sagt Sumhammer.
Im beruflichen, glaube ich, ist es eine Art Verpflichtung, die gefühlte Wahrheit einzubringen, weil ich sage jetzt bewusst die gefühlte, weil nur weil ich überzeugt bin, dass es eine Wahrheit ist, ist es noch nicht eine Wahrheit. Ich brauche dann schon die Quellen. Das ist ganz wichtig und im Beruf halte ich es wirklich für eine Verpflichtung, weil man dem Unternehmen schadet, wenn man Wissen hat und es nicht einbringt.
An alle da draußen, die es lieben, ihr Wissen mit Menschen zu teilen und sich jetzt fragen, ab wann erkenne ich denn, dass mein Gegenüber genervt ist und mich vermutlich für einen Besserwisser, eine Besserwisserin hält?
Beim Augenrollen ist es zu spät. Beim Durchschnaufen des Gegenübers ist es auch zu spät. Ich habe häufig festgestellt, dass sich in solchen Gesprächen manchmal so eine Begeisterung entwickelt, etwas vorzutragen. Und wenn man andere Person hat, die wirklich begeistert ist von etwas und es einfach erzählt, man hat das Gefühl, es platzt aus ihr raus, weil das so spannend ist gerade, dann ist das häufig ansteckend. Wenn es fast so nüchtern vorgetragen wird, so nach dem Motto, ah, sieht mal her, ich habe hier übrigens eine Notiz gemacht und daher kommt das Dollarzeichen oder sowas, ja, dann wirkt das häufig sehr, sehr übergriffig.
Genauso übergriffig wie ich im Auto mit meinen Freundinnen. Eine Sekunde später habe ich erkannt, wie besserwisserisch ich war. Und habe mich entschuldigt. Und gelernt, das mit dem Recht haben fühlt sich vielleicht erst einmal gut an und streichelt das Ego, aber toxische Besserwisserei kann auch echtes Lernen und echte Gespräche verhindern.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt's jeden Mittwoch exklusiv in ARD Sounds und ab Freitag auf allen anderen Podcast-Plattformen. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Habt ihr Lust auf persönliche Buchempfehlungen? Dann ist hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Mona Amisian und Christine Westermann treffen sich alle zwei Wochen, um über Bücher zu sprechen, die sie sich gegenseitig empfehlen und dann diskutieren, schwärmen und streiten sie darüber. Im Podcast Zwei Seiten merkt man, dass sie zwei Generationen voneinander entfernt sind, aber in der Leidenschaft für Geschichten vereint. Zwei Seiten, der Podcast über Bücher, ist wie jedes gute Gespräch. Mal tiefgründig, mal humorvoll, immer authentisch und voller Herz. Ihr findet ihn ab sofort auch in ARD Sounds. Den Link packen wir euch in die Shownotes.